Stromleitung erklappt hat.
Trotz der unsicheren planen Deutschland und Frankreich offenbar eine engere Verteidigungsunion. Nach Informationen aus Diplomatenkreisen erörterten Kanzler Merz und Präsident Macron die Einrichtung eines gemeinsamen Planungsstabs für Militär und Rüstung. In Paris fällt in diesem Zusammenhang der Begriff France-Allemagne. Kanzler Merz soll für die Pläne offen sein, bestehe aber auf der NATO-Bindung. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.
Was, wenn es kein Gerücht wäre? Was, wenn aus Diplomatenkreisen Realität würde? Gemeinsamer Planungsstab, gemeinsame Abschreckung. Und irgendwann die Frage, reicht das noch oder entsteht mehr? France-Allemagne, eine deutsch-französische Union. Undenkbar oder der letzte Ausweg? Frankophil feiert Folge 100 live. Am 25. Februar um 19 Uhr im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Melodie einer schwierigen Partnerschaft. France-Allemagne. Eine Option für Europa?
This way forward, which is according to me the only one, is to make Europe an independent power.
It is high time for Europe to act swiftly and to act decisively.
Die Signale sind eindeutig. Europa soll eigenständig werden. Und zwar jetzt. Frankreich will führen. Doch der Staat steckt in einer schweren Haushaltskrise. Hohe Schulden. Enge Spielräume. Kann Paris strategische Unabhängigkeit versprechen, wenn es zugleich um das Vertrauen der Finanzmärkte kämpfen muss? Und Deutschland? Bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch finanziell? Auch militärisch? Zwischen Anspruch und Realität liegt eine schwierige Partnerschaft.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui.
Musikalisch begleitet uns an seinem 25. Todestag das Werk von Norbert Glanzberg, dem Exilkomponisten und Pianisten von Edith Piaf. 100 Folgen Frankophil. Zum ersten Mal live. Jetzt anmelden. www.gsi-bonn.de/France-Allemagne.
Pour mettre l'Europe à l'abri d'une surprise à la mode coréenne, les peuples libres doivent, dans les délais les plus brefs, constituer ensemble une force de couverture.
Europa kann sich nur gemeinsam verteidigen. Das sagte der französische Ministerpräsident René Pleven bereits im September 1950 in einer Rede in Straßburg. Sein Plan damals ist kühn. Er will eine europäische Armee schaffen und bietet dafür 20 französische Divisionen an. Im Oktober 1950 präsentiert er den Plan offiziell vor der Nationalversammlung. Es ist die Geburtsstunde eines Projektes, das die Geschichte des Kontinents für immer verändern sollte. Folge 97 von Frankophil über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die EVG. Mein Name ist Andreas Noll. Im Herbst 1950 befindet sich die Welt 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mal wieder im Umbruch. In Korea tobt der erste große Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges und in Europa wächst die nackte Angst, dass sowjetische Panzer bald auch durch das Brandenburger Tor rollen könnten. Die Angst vor einer unsicheren Weltordnung ist also der Ausgangspunkt der europäischen Verteidigungsidee. Und genau diese Frage stellt sich Europa heute wieder. In der Eröffnungsrede der Münchner Sicherheitskonferenz formulierte Bundeskanzler Friedrich Merz es so.
Ein souveränes Europa ist unsere beste Antwort auf die neue Zeit. Europa zu einen und zu stärken ist heute unsere vornehmste Aufgabe. Unser Europa muss sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren, auf Wahrung und Mehrung unserer Freiheit, unserer Sicherheit und unserer Wettbewerbsfähigkeit.
Europa auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf die Verteidigung. Genau das war schon die Idee im Herbst 1950. Vor dem Hintergrund einer massiven militärischen Bedrohung tritt René Pleven vor die Abgeordneten und skizziert den Plan einer europäischen Armee. René Pleven ist kein klassischer Karrierediplomat oder typischer Politiker. Er kommt aus der Wirtschaft, war Manager für US-Konzerne. Und genau dieser Hintergrund prägt seinen Plan für eine europäische Armee. Sein Vorstoß von 1950 fällt nicht vom Himmel. Er ist das Ergebnis einer ganz spezifischen Erfahrung, die Pleven Jahre zuvor im Londoner Exil gemacht hat. Während andere in der Résistance von nationalem Ruhm träumen, organisiert Pleven hinter den Kulissen die Logistik. Er lernt dort, nationale Souveränität in einem modernen Krieg hat Grenzen. Wirkliche Macht entsteht nur durch Vernetzung mit Alliierten. Für Pleven ist Europa also eine funktionale Notwendigkeit. War diese Londoner Prägung der entscheidende Schlüssel? Welche Idee steckte genau hinter dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft der EVG? Und warum ist sie dann, nachdem die Unterschriften unter den Vertrag gesetzt wurden, doch noch gescheitert? Darüber spreche ich heute mit dem Historiker Wilfried Loth, bis zu seiner Emeritierung Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Herr Professor Loth, René Pleven schloss sich 1940 als einer der ersten Zivilisten de Gaulle in London an. Sie betonen in Ihren Arbeiten oft die Bedeutung dieser Exiljahre. Hat diese Zeit in London, die enge Zusammenarbeit mit Briten und Amerikanern, ihn gegen den engen Nationalismus immunisiert, der später ja viele Gaullisten prägte?
Das stimmt, aber die Immunisierung hat eigentlich schon früher angefangen. René Pleven war ja kein Parteipolitiker im engeren Sinne, von Hause aus eigentlich gar kein Politiker, sondern er war ein sehr effektiver internationaler Finanzmanager. Und als solcher ist er auch sehr früh in Kontakt mit Jean Monnet gekommen. Schon 1926, da war René Pleven gerade mal 25 Jahre alt. Die erste Funktion, die er hatte, war Mitarbeiter von Jean Monnet zu sein. Als dieser die Leitung der europäischen Sektion einer internationalen und vor allen Dingen amerikanischen Bank, das Blair Bankhaus, übernommen hatte. In der Zeit der schwierigen Verhandlungen um die deutschen Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg und überhaupt die internationale Reparationsproblematik. Das heißt, Pleven hat von Anfang an seiner beruflichen Tätigkeit, war von Hause aus Jurist, enge Verbindungen zur amerikanischen Finanzwelt gehabt, enge Verbindungen überhaupt zur internationalen wirtschaftlichen und auch politischen Verflechtung. Und in dieser Hinsicht ähnelt er schon Monnet, wobei Monnet für Pleven das große Vorbild war und auch Zeit seines Lebens blieb. Monnet war 13 Jahre älter als Pleven. Und diese enge Verbindung hat sich dann intensiviert im Winter 1939-40, als Monnet beauftragt wurde, das britisch-französische Komitee zur Beschaffung von Kriegsmaterial zu leiten. Da wurde Pleven wieder der engste Mitarbeiter von Monnet. Beide haben ihre Verbindungen in die USA genutzt und auch Verbindungen zu Großbritannien, um möglichst effektive Waffenlieferungen für das ja unterdessen angegriffene Frankreich zu organisieren.
Sie haben gesagt, Jean Monnet, der war damals für die Koordinierung der Kriegswirtschaft zuständig, Pleven für die Kolonien. Haben die sich unterschieden in ihrem Ansatz, wie sie die Probleme während des Zweiten Weltkriegs angegangen sind? War Pleven vielleicht pragmatischer als Jean Monnet?
Nein, kann man so nicht sagen, weil Monnet eigentlich auch pragmatisch war. Monnet war derjenige, von dem Initiativen ausgegangen sind. Pleven hatte mehr die Rolle des Mitarbeiters, des sehr effektiven Mitarbeiters, der bei der Operationalisierung der Monet-Initiativen geholfen hat. Pleven hat sich dann eher als Monet de Gaulle in London angeschlossen. In dieser Verbindung zu de Gaulle hatte Pleven jetzt einen zweiten Beziehungspunkt neben Monet. Das hat ihn in der Praxis dazu geführt, häufig zwischen Monetischen Initiativen und den Vorstellungen de Gaulles auf der anderen Seite zu vermitteln, was im Ergebnis hieß, Pleven hatte jetzt auch nicht dieses starke europapolitische Profil, das Monet entwickeln konnte. Also das europapolitische Urerlebnis der beiden ist der Vorschlag einer französisch-britischen Union, den Monet im Juni 1940 gemacht hat, um die französische Regierung vor einem Waffenstillstand abzuhalten. Dieser Vorschlag einer britisch-französischen Union mit gemeinsamer Verteidigung, mit Zusammenlegung der Luftwaffe, der Armeen und Marine, mit einer Zusammenlegung der beiden Parlamente, mit einer gemeinsamen britisch-französischen Staatsbürgerschaft, so abenteuerlich das klang, wurde von Churchill als britischen Premierminister akzeptiert. Und daran war Pleven nicht ganz unschuldig, denn er war derjenige, der den zunächst etwas einfach gestrickten Monetischen Vorschlag operationalisiert hat und in die Form gebracht hat, die Churchill dann schließlich dazu brachte, das zu akzeptieren und mit diesem Vorschlag an die französische Regierung heranzutreten. Der Vorschlag ist dann gescheitert, weil der französische Ministerpräsident Paul Reynaud, der das plausibel fand, sich damit in der französischen Regierung nicht mehr durchsetzen konnte. Damit war die Entscheidung für den Waffenstillstand gefallen und Reynaud musste dann auch zurücktreten. Aber das war das erste Mal, dass sowohl Monet als auch Pleven einer ganz zentralen Stelle mit der Politik europäischer Einigung befasst waren, in der sie sozusagen auch sehr nah daran waren, ungeheuer erfolgreich zu sein. Das hat beide in ihrem weiteren Verhalten, vielleicht auch in ihrem Selbstbewusstsein geprägt.
Diese britisch-französische Union ist gescheitert und dann begann sozusagen der Aufstieg von General de Gaulle, der dann das freie Frankreich in London im Exil verkörpert hat. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen René Pleven und Charles de Gaulle in diesen Jahren bezeichnen?
Pleven wurde sehr schnell 1940 zum engsten Mitarbeiter de Gaulles, so wie er zuvor der engste Mitarbeiter Monets gewesen war. War praktisch für alles zuständig, was de Gaulle initiierte, und man muss wissen, dass de Gaulle in den ersten Monaten, eigentlich in den ersten beiden Jahren, relativ isoliert war, ja nicht von den Alliierten zugleich als legitimer Vertreter der französischen Regierung anerkannt wurde und auch in Frankreich nicht sonderlich viel unterstützt hatte. Da war die Mitarbeit eines so kompetenten und auch verbindlichen Managers wie Pleven für de Gaulle sehr wichtig. Er wurde dann zunächst Verantwortlicher für das Beschaffungswesen, das heißt genau das, was er vorher mit Monet versucht hatte. Diese Aufgabe kam jetzt erneut auf ihn zu, also die Truppen des Freien Frankreich mit Waffen und Munition auszustatten. Und im weiteren Verlauf hatte er dann die Verantwortung für die Organisation des Freien Frankreich auf dem nordafrikanischen Territorium.
Nach dem Krieg dann führte Pleven eine kleine Partei, die UDSR, die Union Démocratique et Socialiste de la Résistance. War diese schwache politische Hausmacht am Ende auch sein Verhängnis in der Vierten Republik? Musste er deshalb taktisch ja oft wendiger sein als andere, um in dieser Schlangengrube der Vierten Republik überleben zu können?
Also kleine Parteien können ja manchmal auch Schlüsselrollen spielen. Denken Sie etwa an die Rolle eines Hans-Dietrich Genscher in der deutschen Politik. Man kann sich Levens Rolle ähnlich vorstellen. Die UdSR, also Sozialistische und Demokratische Union der Résistance, so heißt das übersetzt, war gedacht als die Partei, die das Erbe der Résistance, das Erbe des Widerstands jetzt in die französische Politik einbringt. Da gehörten unter anderem auch François Mitterrand dazu und viele Politiker, die dann im Nachkriegsfrankreich eine große Rolle spielen sollten. Freilich hat sie es nie zu großen Wählerstimmen gebracht, weil andere Teile der Resistance sich in der neuen christdemokratischen Partei organisierten oder einfach als Anhänger de Gaulles oder in der sozialistischen Partei. Bleven blieb in dieser Rolle als oder sehr enger Mitarbeiter de Gaulles bis zum Ausscheiden de Gaulles, also im Rücktritt de Gaulles vom Amt des Präsidenten des Ministerrats im Januar 1946. Er blieb aber weiterhin dieser UdSR verpflichtet, als sich de Gaulle dann im Herbst 1947 entschloss, eine eigene Sammlungsbewegung zu gründen, die sich gegen die Verfassung der Vierten Republik gerichtet hat. Und auf die Länge gesehen ist dieser, ja, man kann nicht sagen Bruch mit de Gaulle, aber diese Distanzierung von de Gaulle, als der begann, sozusagen mit revolutionären Mitteln gegen die Vierte Republik zu kämpfen, ist das der Grund dafür, dass es mit einem parteipolitischen Aufstieg Levens dann nicht mehr so richtig funktionierte. Dieses Nichtfolgen hat de Gaulle Bleven nie verziehen und insofern konnte er nach der Rückkehr de Gaulles an die Macht 1958 keine zentrale Rolle spielen, obwohl, das muss man einschränkend hinzufügen, als de Gaulle dann 1969 zurücktrat, hatte Bleven als Finanzminister unter der Präsidentschaft von Georges Pompidou 1969 bis 1973 nochmal eine zentrale nationale Rolle gespielt.
Jetzt haben Sie gesagt, de Gaulle tritt zurück im Januar 1946, zieht sich dann auf seinen Landsitz nach Lothringen zurück, die Vierte Republik, muss dann mit den Problemen alleine zurechtkommen. Und zu diesen Problemen, wenn wir mal ins Jahr 1950 springen, gehört vor allem auch der Koreakrieg, der ausgebrochen ist. Warum löste dieser Konflikt in Asien in Paris eine solche Panik aus?
Es ist die Zeit, in der ohnehin schon große Sorgen vor der sowjetischen Bedrohung herrschen, in der mental der Kalte Krieg sich schon weit entwickelt hat. Vorangegangen waren im Winter 1947-48 Streikbewegungen in Frankreich sehr massiver Art, eigentlich aus sozialen Gründen, weil in der Nachkriegspolitik die Arbeiter und auch die Konsumenten hatten zurückstecken müssen. Aber diese Streikbewegung war von der Kommunistischen Partei Frankreichs in Übereinstimmung mit den Direktiven Stalins und des Kominforms dazu genutzt worden, um den Marshallplan zu Fall zu bringen. Man konnte durchaus den Eindruck haben, dass es hier um die Machtergreifung der Kommunisten in Frankreich ging. Dazu kam die unsichere militärische und strategische Lage Frankreichs wie der westeuropäischen Länder insgesamt. Die Regierungen von London bis Rom dazu geführt hat, auf eine effektive Beteiligung der USA an der Verteidigung Europas zu drängen. Es waren ja diese westeuropäischen Länder, die die NATO 1949 zustande gebracht hatten. Aber bis 1950 war noch gar nicht klar, wie effektiv diese NATO funktionieren würde. Die militärische Organisation des Atlantikpaktes war noch nicht unter Dach und Fach und es gab auf amerikanischer Seite große Widerstände dagegen. Dass in dieser Situation dann Ende Juni 1950 ein Angriff der nordkoreanischen Kommunisten auf Südkorea erfolgte, hat vielfach im westlichen Europa, auch in der Bundesrepublik Deutschland, zu einer Verstärkung der Sorge geführt. Was da in Fernkorea geschehen war, könnte sich ja jederzeit in Europa wiederholen. Ein Angriff der ostdeutschen Seite auf die westdeutsche, und dann hätte man die sowjetischen Truppen am Rhein mit allen Folgerungen, die militärisch, sicherheitspolitisch daraus resultieren würden. Ob das berechtigt war, diese Sorge, ist eine ganz andere Frage. Wir wissen heute, dass die sowjetische Führung wohl mit der Möglichkeit eines großen Krieges rechnete, aber nicht entschlossen war, ihn selbst auszulösen. Also das ist der Hintergrund, warum viele auch in Frankreich und da in sehr starkem Maße auch René Pleven sich vor einem sowjetischen Angriff auf das westliche Europa fürchteten und bemüht waren, Vorkehrungen zu treffen, dass ein solcher Angriff nicht stattfinden würde. Pleven war seit dem August 1949 Verteidigungsminister. Er war auch Verteidigungsminister geworden, weil gerade seine Sorge vor dem sowjetischen Angriff und auch vor einer kommunistischen Revolution besonders stark ausgeprägt war.
Sie haben gesagt, im Juni 1950 bricht der Koreakrieg aus. Dann ein paar Wochen später, im September 1950, fordert auf einmal der US-Außenminister Atchison ultimativ die deutsche Wiederbewaffnung. 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stand Frankreich an diesem Punkt dann mit dem Rücken zur Wand?
Ich sagte ja, dass die amerikanische Haltung zu der europäischen Verteidigung längere Zeit unbestimmt war und umstritten war. Anfang September 1950, auch unter dem Eindruck des Koreakrieges und unter dem Eindruck der Veränderung der Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit aus den gleichen Gründen, entscheidet sich dann die Truman-Regierung dafür, einer Aufstockung der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa und einer Verteidigungsorganisation, einer europäischen Streitmacht der NATO unter wesentlicher Beteiligung der USA zuzustimmen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass die europäischen Verbündeten auch einer Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO zustimmen würden und vor allen Dingen eben der Aufstellung deutscher Truppen. Denn das westliche Europa einschließlich des westlichen Deutschlands zu verteidigen, ohne dass die Deutschen selbst dazu ihren Beitrag leisten würden, das war der amerikanischen Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. Denn deswegen dieser Vorschlag von Außenminister Atchison vom 12. September 1950, ja, wir sind bereit zur Beteiligung an einer europäischen Streitmacht, aber dieser müssen gleichzeitig auch die Deutschen der Bundesrepublik angehören. Und das hat jetzt in der französischen Öffentlichkeit, aber auch in der französischen Regierung regelrechte Panik ausgelöst. Deutsche Truppen 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, 5 Jahre nachdem alle Siegermächte übereinstimmend argumentiert hatten, deutsche Truppen dürfte es nie mehr geben, das war einfach nicht vorstellbar und war politisch auch in der französischen Öffentlichkeit nicht vermittelbar.
Sein Plan dann von René Pleven war im Oktober 1950 zunächst sehr, sehr radikal. Er sagt dann deutsche Soldaten, okay, ja, aber eine deutsche Armee, nein. Er wollte die Integration der deutschen Soldaten ja in einer europäischen Armee auf Ebene kleiner Bataillone, das heißt unterhalb von 1000 Soldaten in einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Wollte er damit die deutsche Armee so sehr atomisieren, sage ich mal, dass sie militärisch eigentlich gar nicht mehr funktionierte, um die eigene französische Bevölkerung zu beruhigen?
Dieser Vorschlag, den René Pleven als Ministerpräsident, unterdessen war er Ministerpräsident, am 24. Oktober 1950 vorgetragen hat, war jetzt nicht nur seine eigene Konzeption, sondern war das Resultat schwieriger Verhandlungen in der französischen Regierung. Die Idee, dieses Dilemma zu lösen, einerseits Schutz vor der Sowjetunion haben zu wollen, andererseits aber auch Schutz vor Deutschland, dadurch zu lösen, dass man eine europäische Armee installiert, an der dann auch die Deutschen beteiligt sind, diese Idee lag schon etwas länger in der Luft. Adenauer hatte sie ventiliert gehabt. Churchill hatte sich dafür ausgesprochen und viele andere. Jetzt war es wiederum Jean Monnet, der argumentierte, ja, wir müssen das jetzt in die Wege leiten, wo er eigentlich darauf gehofft hatte, eine solche Erweiterung der Europäischen Montanunion zu einem politischen Europa, das auch über eine eigene Armee verfügte, auf spätere Jahre verschieben zu können, in denen man sich an die friedliche Nachbarschaft der Deutschen gewöhnt haben würde. Damit das überhaupt jetzt als Regierungsvorschlag präsentiert werden konnte, mussten eine ganze Reihe Einschränkungen hinein. Erstens, es gab wohl oder es war wohl ein europäischer Verteidigungsminister vorgeschlagen und eine parlamentarische Versammlung, die ihn kontrollieren sollte. Aber wie genau die Entscheidungsmechanismen da stattfinden sollten und wie dieser europäische Verteidigungsminister in Kooperation oder Auseinandersetzung mit den NATO-Organen, die es ja auch noch gar nicht gab, funktionieren sollte, das war unklar. Zweitens, der Vorschlag spielte auf Zeit. Die vorhandenen Truppen der Mitgliedsländer sollten erst nach und nach in diese Verteidigungsgemeinschaft integriert werden. Aber die Deutschen sollten ihren Beitrag sofort leisten, denn sie hatten ja keine Truppen außerhalb der geplanten Verteidigungsgemeinschaft. Und die sollten deswegen auch keinen eigenen Verteidigungsminister bekommen, sondern das sollte direkt auf europäischer Ebene organisiert werden. Die Deutschen würden zwar in den politischen Gremien dieser Verteidigungsgemeinschaft mitwirken, aber sie hätten keine eigene Möglichkeit, außerhalb dieser Verteidigungsgemeinschaft aktiv zu werden. Sie sollten auch nicht Mitglied der NATO werden, sondern nur dieser Verteidigungsgemeinschaft angehören. Integration auf Bataillonsebene, das war mehr eine technokratische Idee Monets, die dann auch geholfen hat, dass das innerhalb der französischen Regierung durchgesetzt werden konnte. Aber Sie haben recht, das war natürlich für die deutsche Seite durchaus diskriminierend, dass das Ganze erst organisiert werden sollte, nachdem die Montanunion Wirklichkeit geworden war. Über die Montanunion wurde ja seit dem Mai 1950 verhandelt, aber die Verhandlungen liefen noch und die waren nicht abgeschlossen. Auch das hatte so einen dilatorischen Effekt, der gewünscht war. Beides, diese Diskriminierung der Deutschen, die in dem Vorschlag enthalten war, und diese Zeitverschiebung, die damit verbunden war, bis es zur Aufstellung deutscher Truppen wirklich kommen würde, hat dem Vorschlag sehr geholfen. Er hat dann in der Nationalversammlung eine breite Mehrheit gefunden.
Das war dann der Startschuss sozusagen, ne, im Herbst 1950 für die Verhandlung. Das hat dann, wurde für so ein weitgehendes politisches Projekt, wurde dann relativ schnell, würde ich jetzt sagen, aus heutiger Perspektive verhandelt. 1,5 Jahre, gut. Dann wurden die Verträge ja schon unterschrieben in Paris für diese europäische Verteidigungsgemeinschaft. Auf deutscher Seite hat der Kanzler unterschrieben, der damals ja auch Außenminister war, Konrad Adenauer. Was hat sich dann in dieser Zeit, in diesen 18, 19 Monaten verändert zu dem ursprünglichen Vorschlag der Franzosen?
Die diskriminierenden Elemente sind weitgehend weggefallen. Das war Adenauers Verhandlungserfolg. Die Franzosen hatten sich lange Zeit dagegen gesperrt, mussten aber letztlich einsehen, dass es nicht anders ging, als gleichberechtigt alle auf dem europäischen Kontinent aktiven Armeebestandteile in diese europäische Verteidigungsgemeinschaft zu integrieren, und zwar von Anfang an, und dass auch die Deutschen einen eigenen Verteidigungsminister haben würden und eine Verteidigungsstruktur, die die Aufstellung der deutschen Beitrags zur europäischen Armee organisieren würde. Auf der anderen Seite hat sich diese Position des europäischen Verteidigungsministers dahingehend präzisiert, dass es nicht einen Verteidigungsminister geben würde, sondern einen Ministerrat, an dem alle Länder der Verteidigungsgemeinschaft gleichberechtigt beteiligt sein würden. Gleichzeitig wurde allerdings auch festgelegt, dass für alle wesentlichen Beschlüsse dieser Ministerrat einstimmig entscheiden müsste. Das sicherte auch den Deutschen ein gleichmäßiges Mitspracherecht, machte insgesamt die Verteidigungsgemeinschaft aber zu einer schwachen Organisation, weil Einstimmigkeit, das kennen wir ja auch heute, nicht immer so einfach herzustellen ist. Und stärkte, was durchaus im Interesse der USA war und auch der kleineren Mitgliedsländer, insbesondere der Niederländer und der Belgier, stärkte die amerikanische Rolle in dieser gesamten Konstruktion. Denn der Ministerrat war zwar zuständig für die Beschaffung, für die militärische Organisation, aber die Aufsicht über das Militär sollte der Oberbefehlshaber der NATO haben und im Verteidigungsfall auch die Kommandogewalt. Dieser Oberbefehlshaber der NATO, das war unterdessen festgelegt worden, das sollte ein Amerikaner sein. Insofern war diese europäische Verteidigungsgemeinschaft, so wie es der Vertrag vom Mai 1952 vorsah, ein Zwitterwesen. Einerseits immer noch eine europäische Organisation, aber andererseits eine, die eindeutig in Abhängigkeit von der NATO unter amerikanischer Führung stand. Es gibt noch einen Punkt, an dem sich der Vertrag von dem Plevent-Plan unterscheidet. Das ist die Perspektive auf eine politische Gemeinschaft, auf eine politische Führung dieser Verteidigungsgemeinschaft. Das hatte Monnet ursprünglich vorgesehen, war aber in dem ursprünglichen Plevent-Plan nicht so deutlich zu erkennen gewesen. Es war insbesondere der italienische Außenminister Achille de Gasperi, der darauf bestand, dass es auch eine politische Führung geben müsste, denn Verteidigungsgemeinschaft ohne politische Entscheidungsgewalt, das macht eigentlich keinen Sinn. Diese politische Führung den Amerikanern zu überlassen, dazu war eben de Gasperi nicht bereit. Die kleineren Mitgliedsländer der vorgesehenen Verteidigungsgemeinschaft wiederum wollten gerade das nicht. Eine politische Gemeinschaft, die unabhängig von der amerikanischen Führung war. Und deswegen wurde auf Vermittlung Adenauers in diesen EVG-Vertrag so eine diffuse Bestimmung hineingeschrieben. Das war der Artikel 38. Die parlamentarische Versammlung der künftigen Verteidigungsgemeinschaft sollte innerhalb von 6 Monaten sich mit der Frage einer politischen Gemeinschaft, supranational, ob bundesstaatlich oder Staaten, ich blieb offen in der Formulierung, mit der Frage befassen. Punkt. Perspektive auf eine politische Gemeinschaft, aber auch nicht mehr.
Wir sprechen gleich nochmal über Artikel 38, aber nur um das komplett zu haben und der Vollständigkeit halber, was sich ja auch unterschieden hat vom ursprünglichen Entwurf, war die Ebene der Integration, wenn ich das richtig sehe. Am Anfang stand dieses Vorhaben, Bataillonsebene nur national zu organisieren, dann aber am Ende auf Divisionsebene, was also eine viel größere Ebene darstellt und dann die Streitkräfte auch ja funktionsfähiger hält, wenn ich das mal so sagen darf, oder?
Ja, das war eher zu handhaben. Der ursprüngliche Plevent-Plan ist von den militärischen Experten durchweg abgelehnt worden. Es gibt von dem damaligen britischen Verteidigungsminister Emmanuel Chinwell die schöne Formulierung, das sei militärischer Blödsinn und politischer Wahnsinn. Wollte dem also überhaupt nicht nahe treten. Übrigens auch der französische Generalstab hat das abgelehnt. Der, das ist bezeichnet für die Rolle dieses Plevent-Plans, der in die Vorbereitung des Vorschlags von Plevent überhaupt nicht eingebunden war. Sie waren da gar nicht beteiligt. Und ein General de Gaulle, der nicht dem französischen Generalstab angehörte, aber unterdessen doch schon eine wichtige, eigenständige politische Rolle in Frankreich spielte, hat diese Verteidigungsgemeinschaft in der ursprünglichen Form vollkommen abgelehnt, allerdings auch die spätere Form als unpraktikabel zurückgewiesen. Für de Gaulle konnte es nur national organisierte Streitkräfte in einem europäischen Verbund geben. Das allerdings ist, de Gaulle war nicht ein absoluter Gegner einer europäischen Verteidigungsorganisation, aber die Form, die das dann gefunden hatte, in den Verhandlungen hatte abgelehnt.
Dann kommen wir doch mal auf Artikel 38, den haben Sie ja gerade schon erwähnt, zu sprechen. Es gab ja 1952/53 in der Kante ungefähr schon einen Verfassungsentwurf für diese Europäische Politische Gemeinschaft, EPG, diese Ad-Hoc-Versammlung, so nannte man das, glaube ich, damals. War dieses kurze Zeitfenster im Grunde der einzige Moment im 20. Jahrhundert oder in der europäischen Geschichte, in dem ein echter europäischer Bundesstaat ja wirklich greifbar war?
Ja, er war greifbar und sollte auch kurzfristig realisiert werden, weil ohne diese politische Gemeinschaft die Widerstände gegen die Verteidigungsgemeinschaft mit ihrem ambivalenten Charakter in der Summe doch zu groß waren und mit der Zeit auch immer mehr anwuchsen. Das hat den italienischen Ministerpräsidenten De Gasperi dazu gebracht, vorgezogene Verhandlungen über die politische Gemeinschaft zu organisieren. Und damit wurde dann die Parlamentarische Versammlung der Montanunion beauftragt. Allerdings standen diese Verhandlungen in den Jahren 1953, 54 immer unter dem Vorbehalt oder dem Fragezeichen, ob das wirklich auf Regierungsebene bei allen sechs Mitgliedsländern der Verteidigungsgemeinschaft Zustimmung finden würde. Das war bis zum Schluss ungewiss. Und gescheitert sind diese Verhandlungen über die politische Gemeinschaft an der Ausweitung auf eine Wirtschaftsgemeinschaft, die die niederländische Regierung gefordert hatte. Die niederländische Regierung wollte eine verbindliche Festlegung auf die Schaffung eines gemeinsamen Marktes innerhalb von 10 Jahren. Dazu war die französische Seite nicht bereit, weil sie ihre Wirtschaft noch nicht reif für einen gemeinsamen Markt der sechs fand. So ging die Kommission, die mit der Ausarbeitung des Vertrags über die politische Gemeinschaft befasst gewesen war, Anfang 1954 auseinander, ohne dass ein Ergebnis getroffen worden war.
Nicht nur die Europäische Politische Gemeinschaft ist gescheitert, auch die EVG ist ja am Ende gescheitert. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber vorher vielleicht noch eine Frage zu dieser politischen Union für die deutsche Außenpolitik. Von Adenauer bis Kohl kann man ja diesen Weg nachzeichnen. Blieb diese politische Union im Grunde das heilige außenpolitische Ziel über mehrere Jahrzehnte? War das Scheitern der EVG und dieser Europäischen Politischen Gemeinschaft dann so etwas wie das Urtrauma der deutschen Europapolitik?
Ja, Adenauer hatte sich auf diese EVG mit der Perspektive der politischen Gemeinschaft festgelegt. Also das Scheitern, das war für ihn eine katastrophale Niederlage. Bekannt ist sein Ausspruch in einem vertraulichen Gespräch mit dem belgischen Ministerpräsidenten Paul-Henri Spaak, kurz nachdem die Nachricht von dem Scheitern der EVG in der französischen Nationalversammlung bekannt geworden war. Mein Gott, was soll aus Deutschland werden, wenn ich einmal nicht mehr bin? Also er sah sich wirklich politisch am Ende, hat dann mit viel Pragmatismus die Aufstellung deutscher Truppen im Rahmen der NATO zugestimmt, was ihm ja durchaus recht war im Hinblick auf die Gleichberechtigung der Deutschen, und hat dann 3 Jahre später, 1957, den Vorschlag der Wirtschaftsgemeinschaft aufgegriffen, der unterdessen wieder zur Verhandlung anstand. Nicht, weil das unbedingt in deutschen Interessen gewesen wäre. Die Wirtschaftsverbände und vor allen Dingen sein Wirtschaftsminister Ludwig Erhard haben sich vehement gegen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gesperrt, weil der deutsche Export in alle möglichen Länder der Welt ging, aber nur zu einem kleinen Prozentsatz, 25%, in die Länder dieser Sechsergemeinschaft, in die anderen 5 Länder. Adenauer hat die Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, akzeptiert und letztlich auch durchgesetzt, weil das der einzig verbliebene Weg war, um im Hinblick auf die politische Gemeinschaft weiterzukommen und nicht das ganze europäische Projekt, von dem es ja bislang nur die Montanunion gab, scheitern zu lassen. Dass es diese Möglichkeit überhaupt gab oder geben würde, war eben 1954 im Moment des Scheiterns der EVG noch nicht klar.
Wir sprechen gleich über diesen 30. August 1954, als die EVG tatsächlich gescheitert ist. Ich würde aber gerne vorher noch eine Frage stellen, die ja auch immer wieder in der Forschung thematisiert wird. Da blicken wir dann vom europäischen Kontinent ins ferne Asien, nämlich zum Kolonialkrieg der Franzosen. Frankreich blutete, kann man fast sagen, in Indochina aus in diesem langjährigen Kolonialkrieg. Welche Rolle spielte die Angst, dass in einer europäischen Armee ja vielleicht plötzlich die Deutschen dominieren würden, weil die besten französischen Offiziere zu diesem Zeitpunkt im Dschungel Asiens kämpften?
Das ist nicht explizit gesagt worden. Die Diskussion und die Befindlichkeiten der französischen Seite drehten sich mehr um die Frage der amerikanischen Unterstützung für den Krieg in Indochina, die viel geringer ausfiel, als es die Franzosen wollten. Diese mangelnde amerikanische Unterstützung im Indochina-Krieg hat einerseits das Gefühl für die Schwäche Frankreichs verstärkt, andererseits Schwäche übrigens auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, andererseits aber die Notwendigkeit einer europäischen Organisation noch stärker werden lassen. Insofern war das Ergebnis des Indochina-Kriegs eine noch stärkere Polarisierung der öffentlichen Meinung in Frankreich und auch der Politiker, die ja immer noch das Projekt der Verteidigungsgemeinschaft vor Augen hatten. Übrigens, René Pleven stand in diesem Prozess der Auseinandersetzung pro und contra immer mit im Mittelpunkt, denn in dieser Zeit war er während der Eskalation des Indochina-Krieges war er wieder Verteidigungsminister nach der Niederlage der Franzosen bei Dien Bien Phu 1954 ist Pleven dann als Verteidigungsminister zurückgetreten und damit auch politisch erstmal ins zweite Glied getreten.
Und in die Nationalversammlung eingebracht hat dann ein anderer Mann, nämlich Pierre Mendès-France, diesen Vertrag der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, aber er verweigerte die Vertrauensfrage. War er am Ende der Totengräber der EVG oder vielleicht nur der Realist, der den Patienten, der ohnehin schon tot war, für tot erklärt hat?
Ja, also Totengräber, das sind diejenigen, die tätig werden, wenn jemand tot ist. Und insofern ist es nicht die Alternative. Mendès-France war in der Tat in dieser Situation jemand, der einen kühlen Kopf bewahrt hat. Der EVG-Vertrag, so wie er 1952 beschlossen worden war, hatte von dem Moment, in dem er beschlossen worden war, im französischen Parlament keine Mehrheit. Die Zeit von 1952 bis 1954 ist zu verstehen als der Versuch, irgendwie doch eine Mehrheit zu organisieren. Deswegen alle möglichen Zusatzforderungen der französischen Seite, etwa im Hinblick auf die Stabilisierung einer Autonomie des Saarlandes. Auch deswegen dieser Versuch, jetzt die europäische politische Gemeinschaft auf den Weg zu bringen. Alles Maßnahmen, um dem EVG-Vertrag doch noch eine Mehrheit zu verschaffen. Aber spätestens nach dem Aus für die politische Gemeinschaft Anfang 1954 war klar, diese Mehrheit würde es nicht geben. Mendès-France, der nach dem französischen Scheitern in China das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hatte, hat noch einen letzten Versuch der Rettung des EVG-Vertrages unternommen mit einem sogenannten Anwendungsprotokoll, mit dem dieser Vertrag zunächst einmal nur auf die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen, also auch französischen Truppen, beschränkt werden sollte. Alle anderen sollten dann eigenständig operieren können. Es hat in der Bundesrepublik eine Diskussion darüber gegeben, ob Adenauer nicht hätte auf dieses Anwendungsprotokoll eingehen sollen, um das Ganze zu retten. Hätte vielleicht funktioniert, das kann man nur im Konjunktiv sagen, aber Adenauer wusste unterdessen, dass die USA jetzt mit Präsident Eisenhower und Außenminister John Foster Dulles auf jeden Fall für die Beteiligung deutscher Truppen an der NATO stehen würde, unabhängig davon, ob es diese EVG-Konstruktion geben würde oder nicht geben würde. Deswegen hat er sich da nicht mehr kompromissbereit gezeigt. In der Situation dann noch das eigene Schicksal als Ministerpräsident mit dem eigentlich schon toten EVG-Vertrag zu verbinden. Wahrscheinlich hätte es nicht geholfen. Auf jeden Fall wäre dann eben auch Mindestfonds gescheitert, der mit der Situation in Indochina und den französischen Finanzen ohnehin genug zu tun hatte und genug Verantwortung hatte. Insofern hat er es vermieden, die Vertrauensfrage zu stellen, als der Vertrag zur Abstimmung gestellt werden sollte, und hat dann letztlich zu einer Beerdigung dritter Klasse des Vertrages beigetragen. Am 30. August 1954 ist im französischen Parlament nämlich nicht über den Vertrag abgestimmt worden, sondern die Behandlung des Vertrages ist von der Tagesordnung abgesetzt worden. Diese Absetzung des Vertrages hat eine breite parlamentarische Mehrheit gefunden, die übrigens noch breiter gewesen wäre, wenn man sofort abgestimmt hätte. Eine Reihe von Gegnern des Vertrages wollten sich noch als Gegner in Szene setzen in der Nationalversammlung, ihren Standpunkt begründen, und die Chance haben sie nicht mehr bekommen.
War dieses Instrument der Question préalable im französischen Parlament, war das nicht die ultimative Demütigung für René Pleven, dass sein Lebenswerk, wenn man so will, per Geschäftsordnung beerdigt wurde, ohne dass überhaupt ein einziger Artikel diskutiert wurde?
Es hat ihn schwer getroffen. Ja, Lebenswerk ist vielleicht zu viel gesagt, denn in dieser Phase ging es Pleven tatsächlich um die europäische Verteidigung, in welcher Form auch immer. Also er war jetzt nicht ein Europa-Dogmatiker in dem Sinn, dass das in jedem Fall mit einer Stärkung der europäischen Strukturen hätte verbunden sein müssen. Er hat den Vorschlag Monets von 1950 aufgegriffen, weil ihm das plausibel und vor allen Dingen machbar erschien, und hat das ganze Projekt bis zum Schluss mitgetragen. Aber dass dann die Perspektive auf direkte Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO kam und dann auch sehr schnell durchgesetzt werden konnte, das war dann auch wieder eine Genugtuung für René Pleven. Das, was er in dieser Situation zu Beginn der 50er Jahre im Kern durchsetzen wollte, nämlich einen militärischen Schutz vor der Sowjetunion, das hatte er letztlich doch erreicht.
Pleven saß ja bei dieser Abstimmung im Saal der Nationalversammlung, während dann Kommunisten und Gaullisten gemeinsam die Marseillaise sangen, als Reaktion darauf, dass die EVG gescheitert war, endgültig. Wissen wir aus den Quellen, wie Pleven diesen Moment persönlich erlebt hat?
Nein, das wissen wir nicht. Auch deswegen nicht, weil Pleven keine Memoiren geschrieben hat und überhaupt mit der Kommentierung seiner politischen Rolle und seiner Politik sehr zurückhaltend war.
Wenn wir jetzt heute über eine europäische Armee diskutieren, das ist ja gerade in diesen Wochen wieder ein großes Thema auf der politischen Ebene, oder über strategische Autonomie, ein Thema, was der französische Präsident Emmanuel Macron seit vielen, vielen Jahren immer wieder auf die politische Bühne bringt. Sind wir eigentlich immer noch in den gleichen Dilemmata gefangen wie René Pleven 1950? Wird uns heute genau das, ja, was damals vielleicht Artikel 38 sein sollte, die politische Führung?
Die Ausgangssituation oder die sicherheitspolitische und geostrategische Situation ist heute ja eine andere. Es gibt nicht mehr das deutsche Problem in der alten Form. Es gibt nicht mehr Misstrauen gegenüber Deutschland. Im Gegenteil, es wird auch schon seit einigen Jahren in hohem Maße eine stärkere deutsche Führung angemahnt und stärkeres Engagement, als wir gegenwärtig an deutsche Aufrüstung und, um das Wort des Verteidigungsministers aufzugreifen, Kriegstüchtigkeit der Deutschen erleben, ist ja durchaus im Sinne der europäischen Verbündeten, wird von ihnen sehr begrüßt. Natürlich wird eigenständiges Entscheiden und damit größere Verlässlichkeit im Schutz der Europäer auch mit einer Stärkung der europäischen Institutionen einhergehen müssen. Aber da sind durchaus unterschiedliche Formen und Vorstellungen denkbar. Wichtig wird sein, dass die Europäer sich in ihren verteidigungspolitischen und außenpolitischen Entscheidungen nicht von einzelnen opponierenden Mitgliedsländern blockieren lassen müssen. Und deswegen wird man da zu Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat kommen müssen.
Lohnt es sich, diesen Vertrag von 1952 nochmal aus dem Archiv zu holen und sich die Bestimmungen nochmal genau anzuschauen und vielleicht nochmal, wenn nicht eine hundertprozentige Neuauflage, aber Teile dieses Vertrages zu retten?
Wir haben ja Teile dieses Vertrages in der jetzigen Europäischen Union. Zweikammern-System, gut, wir haben das Europäische Parlament und wir haben den Europäischen Rat, der nicht nur als europäische Exekutive funktioniert, sondern letztlich auch als Repräsentativorgan der Mitgliedstaaten. Wir haben die Europäische Kommission als eine Vorform einer europäischen Exekutive, die zwar immer nur nach Entscheidungen des Europäischen Rats tätig werden kann, aber dann auch effektiv operationalisieren kann. Und zum Beispiel jetzt mit dem Europäischen Kommissar für Verteidigung haben wir auch jemand, der dann praktisch in viel größerem Maße verbindlich für alle Europäer tätig werden kann. Nein, das Problem ist nicht ein exaktes Kopieren des alten Vertrages, sondern es ist die Abschaffung der Einheitsvorschrift im außen- und militärpolitischen Bereich. Und da komme ich zu einer alten Forderung von Willy Brandt, von Wolfgang Schäuble und vielen anderen. Wenn das jetzt nicht mit allen Mitgliedstaaten durchzusetzen ist, dann muss es eben einen neuen Vertrag geben, zu sagen, nicht eine Koalition der Willigen, sondern einen Vertrag der Willigen. Und das scheint mir den Schlüssel zur Realisierung von nicht nur größerer Eigenständigkeit, sondern überhaupt größerer Verlässlichkeit im Bereich der Verteidigung zu sein.
Also Kerneuropa.
Ja, aber das ist dann, was mir vorschwebt, ist dann ein sehr großer Kern, dem dann vielleicht Ungarn und die Tschechische Republik nicht angehören.
Jetzt steht der 125. Geburtstag von René Pleven an. Ja, was bleibt von diesem Politiker? War er am Ende ein Gescheiterter oder ein Visionär, dessen Zeit einfach noch nicht gekommen war?
Er war ein auf weite Strecken effektiver und damit auch erfolgreicher Wegbereiter von Europäischer Union und europäischer Integration. Als solcher hat er sich nach meinem Eindruck auch nicht als gescheiterter Politiker verstanden. Er ist aus seinem Ruhestand Mitte der 70er Jahre noch einmal auf die politische Bühne zurückgekehrt, 1992, als es um die Ratifizierung des Maastricht-Vertrages ging, der in Frankreich auch mal wieder sehr umstritten hat. Man kann nur spekulieren, ob sein engagiertes Votum für den Maastricht-Vertrag 1992 dann entscheidend für die Annahme des Vertrages und damit für die Kerngestalt der heutigen Europäischen Union gewesen ist. Aber sicherlich hat er diesen Vertrag als in der Kontinuität seiner Bemühungen um Europa gesehen.
Das war Folge 97 von Frankophil, heute mit dem Historiker Wilfried Loth von der Universität Duisburg-Essen. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Das Podcast-Projekt wird gefördert vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und der Gustav-Stresemann-Stiftung. Mein Name ist Andreas Noll.